You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. What do you got to say?
Ich begrüße euch heute zu unseren Antifa-News am Donnerstag, den 25. Mai. Wir beschäftigen uns heute mit einem Buch, welches Beißreflexe heißt. Dabei geht es um Kritik an querem Aktivismus, autoritären Sehnsüchten und Sprechverboten. Des Weiteren wollen wir auf die vergangene Woche rückblicken, denn in der vergangenen Woche wurde der Präsident Hassan Rouhani wiedergewählt. Wir wollen uns dazu mit dem iranischen Regime auseinandersetzen und mit der deutschen Berichterstattung über die Wahl.
Queer steht für eine selbstbewusst perverse Entgegnung auf den heterosexuellen Wahnsinn und die Feindseligkeit gegen das Anderssein.
So wird in dem Buch Beißreflexe der Begriff Queer definiert. Queer ist eine Bewegung, die ihren Ursprung in den Zeiten der sogenannten AIDS-Krise in den USA hatte. Das war Anfang der 80er Jahre. Die Queer-Aktivistinnen und Aktivisten verstanden sich als die Perversen und Unangepassten. Schwule, Lesben und Transmenschen kümmerten sich umeinander und kämpften gemeinsam. In den 90er Jahren wurden Teile der Kritik der queeren Szene mit in die Wissenschaft übernommen. Daraus entstand dann die sogenannte Queer Theory. Doch ausgerechnet durch diese Akademisierung hat sich die politische Praxis der queeren Bewegung maßgeblich verändert. Heutzutage erweckt dieser Aktivismus eher den Anschein einer dogmatischen Politsekte. Auf Kritik reagieren queere Aktivistinnen und Aktivisten zum Beispiel mit Rufmordkampagnen. Das Ziel scheint, wer kritisiert, wird fertig gemacht. Queerer Aktivismus arbeitet mittlerweile häufig mit Konzepten wie Critical Whiteness, Homonormativität und kulturelle Aneignung. Was diese Konzepte bedeuten, darum geht es im Querverlag erschienenen Buch Beißreflexe. In diesem Buch widmen sich 27 Autorinnen und Autoren aus verschiedenen Lebensrealitäten den theoretischen Hintergründen von queerem Aktivismus. Eine der Autorinnen ist Caroline Sosat, die in diesem Buch einen Artikel über die betroffenheitsfeministischen Dynamiken in feministischen Gruppen geschrieben hat.
Oder die große Motivation der Leute, die sich daran beteiligt haben, war, dass über die letzten Jahre oder das letzte Jahrzehnt in politischen Kontexten immer klarer wurde, dass durch bestimmte Kommunikationstechniken, die sich Leute, die Queere vertreten, aneignen oder auch anderen aufzwingen, politische Diskussionsräume geschlossen werden. Aber nicht nur das, es gibt auch immer mehr oder es gab immer wieder Situationen, in denen Leute Opfer wurden von Rufmordkampagnen oder ähnlichen Dingen, also ganz reale Problematiken. Und in den Hintergrund gerückt ist immer wieder der Kampf um die gesellschaftlichen Verhältnisse, die Analyse der gesellschaftlichen Verhältnisse und so weiter. Das ist da auf der Strecke geblieben. Und wer sich politisch betätigt oder auch aus eigener Not heraus, weil er oder sie nicht straight ist oder sich mit den Geschlechterrollen nicht wohlfühlt, die angeboten sind, wer sich politisch betätigt in dieser Richtung, hat immer wieder gemerkt, dass die ganze Queer-Community da irgendwie eine Auseinandersetzung verhindert. Und somit, ich glaube, das ist auch für Petsy eine Motivation gewesen, da tätig zu werden. Und für mich war das auch wichtig, als ich gefragt wurde, ob ich einen Beitrag schreibe, da diese Erfahrungen endlich mal zu verarbeiten.
Auch Jakob Heiner beteiligte sich am Buch Beißreflexe. Er schrieb einen Text mit dem eher polemischen Titel »Bringt euch in Sicherheit, wenn der Alltag zum Schutzraum wird«. Dazu angeregt, sich mit queerem Aktivismus zu beschäftigen, hat ihn die Herausgeberin Petsy Lamour-Lalave.
Also bei mir war das so, ich habe Petsy während meines Studiums an der Humboldt-Universität in Berlin kennengelernt. Die waren beide auch politisch an der Universität engagiert und haben auch in diesen Zusammenhängen gemeinsam festgestellt, dass wir da quasi auf Probleme stoßen, die wir für Probleme genau dieser Queer Politics halten, die uns gerade auch ein politisches Engagement schwer machen. Und aus der Reflexion quasi ganz teilweise ganz praktischer Probleme und Auseinandersetzungen, die wir da hatten und auch Anfeindungen und Missverständnissen sicherlich auch. Also bin ich auch in ein Gespräch da gekommen oder waren wir quasi, hatten da auch gemeinsame Erfahrungen. Und ich hatte einen Teil quasi meiner Beobachtung, gerade was auch so universitäre Politik betrifft, was ja ein Hauptspielfeld auch queerer Politik ist. Ein Teil dieser Erfahrung hatte ich auch schon in verschiedenen Artikeln, unter anderem für die linke Wochenzeitung Jungle World, verarbeitet. Und mein Beitrag für das Buch ist also nur eine bearbeitete Version eines Textes, den ich für die Jungle World geschrieben habe. Aber das war vielleicht auch nochmal wichtig, irgendwie quasi da auch nochmal meine Überlegungen, die ich mir schon einmal gemacht hatte, auch nochmal wiederzulesen und dann aber auch dann in den Kontext vor allem, und das hat mich sehr interessiert, dieses Bandes zu stellen, in dem ja sehr verschiedene Texte, also es sind 27 verschiedene Texte, in dem sehr verschiedene Texte mit sehr verschiedenen Zugriffen versammelt sind. Und ich wollte auch gerne, dass die Beobachtungen, Erfahrungen und auch die Thesen, ja, die Schlüsse, die ich daraus gezogen habe, dass die auch in einen Diskussionsrahmen, vielleicht nochmal in einen anderen Diskussionsrahmen als in der Jungle World kommen. Und sicherlich auch, also ich will das ja zur Diskussion stellen und damit eben und auch natürlich Rückmeldungen haben, solange das im Maßstab irgendwie begründbare Kritik und nicht unbegründete Angriffe stattfindet.
Gerade von Universitäten erwartet man, dass dort genügend Platz für Kritik und Debatten geboten wird. Doch auch da sind dogmatische Ansätze der Queer Theory mittlerweile vorherrschend. So zum Beispiel an der Humboldt-Universität in Berlin.
Der Fachbereich Gender Studies, wie ich ihn auch an der Humboldt-Universität in Berlin erlebt habe, wie das Dogma quasi der Queer Theory und tatsächlich jetzt wirklich nur der akademischen Variante, Butler und fortfolgend, tatsächlich zum unanfechtbaren Dogma dieses Fachbereichs gemacht hat, sodass andere Ansätze, eben das Geschlechterverhältnis zu verstehen und zu kritisieren, im Grunde genommen gar nicht mehr auftauchen können. Beziehungsweise, sobald sie auftauchen, eben nur als nicht zu duldende Abweichung wahrgenommen werden. Das heißt, was da passiert, ist im Grunde genommen eigentlich eine Verkehrung auch irgendwie, dieses quasi diese positiven Besetzungen von Abweichung als queer zu jetzt quasi im Rahmen einer Institutionalisierung und Akademisierung und letztlich irgendwie Verbürgerlichung von queer, ist es eben dazu gekommen, dass queer, so wie sie jetzt existiert, in einer gewissen Art und Weise irgendeine Art, naja, da wird etwas verwaltet, irgendwie ein bestimmtes akademisches Erbe zum Beispiel, und was nicht in dieses akademische Erbe passt, wird halt ausgeschlossen. Und darunter fallen sowohl marxistische wie auch psychoanalytische Ansätze in der Geschlechterforschung, die ich jetzt für sehr wichtig halte, die aber da kaum noch irgendwie zur Sprache kommen. Also und gerade, und das ist ja auch das Interessante, dass diese Dogmabildung der Queer Theory letztlich selber die Erkenntnis der Queer Theory angreift. Also ich meine, das war ja auch, das darf man bei all dem ja nicht vergessen, durchaus auch ein, sagen wir, ein wissenschaftlicher Schritt, irgendwie nochmal einen anderen Problemzusammenhang auch in den Blick zu nehmen. Nur wird, sobald der selber zum Dogma verdinglicht wird, verliert das auch quasi den Stachel der Kritik. Das tut quasi beiden Seiten nicht gut, wie dieser Widerspruch im Moment gelagert ist. Sowohl quasi der institutionell hegemonalisierten Queer Theory, wie dem, was sie nicht dulden können, wie dann den quasi unterdrückten Ansatz. Also deswegen mein harsches Urteil über diese akademisierte Variante von Kritik, die sich dann eben aber positiv setzen muss, sobald sie quasi in einem Wissenschaftsbetrieb eine bestimmte Hegemonie anstrebt.
Um eine kritische Debattenführung bemüht sich auch die Gruppe Gesellschaftskritische Odyssee aus Halle. Am 12. Juni lädt die Gruppe zu einer Veranstaltung an die Martin-Luther-Universität ein. Dazu ist auch die Herausgeberin des Buches Patsy L'Amour-la-Love eingeladen. Warum sich ausgerechnet das Buch Beißreflexe für die Debatteneröffnung eignet, berichtet uns ein Vertreter der Gruppe.
Interessant an diesem Buch finden wir, dass es eine Kritik an bestimmten Tendenzen in der queerfeministischen Bewegung ist, die genau aus diesem Feld auch kommt. Also die Patsy L'Amour-la-Love als Aktivist kommt gerade auch unter anderem aus dieser Szene, hat also auch direkt in der politischen Arbeit oder in der aktionistischen Arbeit mit diesen Leuten auch noch stärker zu tun. Und diese Tendenzen sind, glaube ich, in der Linken in den letzten Jahrzehnten oder so zunehmend zu beobachten, oder man wird damit konfrontiert. Es gab mehrere immer wieder Ereignisse bei No Border Camps oder bei Refugee Camps oder bei feministischen Kongressen, dass halt diese Gruppen auftreten und Sprechverbote verteilen beziehungsweise ihre Position sehr radikal vertreten und den anderen halt Rassismus, Sexismus, Kolonialismus vorwerfen, wo man eigentlich dort in einem Setting ist, wo man eigentlich jetzt erstmal denkt, man ist mit in gewisser Weise Gleichgesinnten da, mit denen man auch kritisch diskutieren kann, weil Positionen immer verschieden sind. Diese Bewegung hat zugenommen, ist eigentlich auch die Tonangebende geworden innerhalb der queeren Bewegung. Das heißt, andere Fraktionen, die es da auch durch aus viele gibt, haben nach außen nicht mehr so die starke Wirkung, nämlich diese Fraktion ist gerade die medial wirksamste, und dieses Buch versucht in gewisser Weise eine empathische Kritik zu formulieren mit den verschiedenen Beiträgen, nämlich dass sie sagt, naja, der Ansatz der queeren Bewegung in den 80ern aus der USA mit der AIDS-Krise und mit der Repression gegenüber der Schwulenbewegung, wo sich halt Schwulen, Lesben, Hunden, Nichtweiße, andere marginalisierte und stigmatisierte Gruppen zusammen zusammengetan haben unter dem Label Queer, halt Leute, die halt nicht der Norm entsprechen, Leute, die von der Gesellschaft ausgegrenzt werden, dass die irgendwie zusammen Politik machen, zusammenarbeiten, um halt sich Verhör zu verschaffen, eine Wirksamkeit in der Gesellschaft auch zu machen. Darauf beruft sich dieses Buch positiv. Eigentlich das will dieses Buch wieder aktivieren und will den Fokus innerhalb der queer-feministischen Debatte wieder verschieben. Das sieht man auch bei den verschiedenen Aktivisten, auch direkt feministische Aktivisten, die halt auch durchaus diese sagt, naja, es ist schon richtig, also wir müssen wieder feministischen, queer-feministische Politik machen, aber eine andere, wir müssen eine materialistisch-kritische machen. Wir dürfen nicht bloß Sprachpolizei spielen, das ist nämlich ganz gefährlich und das führt zu diesen sehr kruden Ausformungen, die es in der Zeit im Moment gibt.
Bei einer dieser kruden Ausformungen handelt es sich um den Begriff der Critical Whiteness. Dieser entstand im Rahmen der Rezeption der in den USA entstandenen kritischen Weißseinsforschung im deutschsprachigen Raum. Critical Whiteness ist ein Begriff, der merkwürdigerweise im deutschsprachigen Raum sehr beliebt ist, obwohl er unter amerikanischen Aktivistinnen und Aktivisten relativ unbekannt ist.
Gerade auf der Critical Whiteness-Ebene, POC, findet so eine Kritik dieser kulturellen Aneignung statt und da findet eigentlich wieder so eine Essentialisierung teilweise statt, eine Essentialisierung von Kulturen, dass es dort authentische Widerstandsmomente geben würde oder auch authentische Widerstandssymbole, die halt nur die Personen, die aus diesem Kulturkreis kommen, annehmen könnten, was natürlich totaler Schwachsinn ist, weil Dreadlocks, also jetzt ja nicht jeder, der jetzt irgendwie schwarz ist, die kommen ja auch aus sehr verschiedenen Kulturkreisen teilweise und da ist nicht bei jedem halt Dreadlocks ein Widerstandssymbol, war es nicht und ist es nicht. Es ist der Wunsch nach was Authentischen zu haben und was Essentielles irgendwie doch noch zu finden und das ist ja vielleicht schon die Sehnsucht nach so einem archaischen Motiv, was man in der Ethnologie auch manchmal findet bei bestimmten Studierenden.
Ein weiterer angeblich antirassistischer Begriff, von dem wir in queerfeministischen Debatten immer wieder hören, ist die kulturelle Aneignung. Dieser soll zur Reflexion von Macht- und Diskriminierungsverhältnissen aufgrund der Hautfarbe anregen. Damit ist vor allem die kapitalistische Aneignung traditioneller Gegenstände gemeint. So kritisieren queere Aktivistinnen und Aktivisten zum Beispiel das Tragen von Dreadlocks. Das wird damit begründet, dass Dreadlocks ein Symbol der schwarzen Widerstandsbewegung sind und deshalb nicht außerhalb der Bewegung getragen werden dürfen, weil somit dieses Symbol entkräftet und kommerzialisiert werden würde. Diese Form der Kritik mutet nicht nur seltsam an, sondern lässt tatsächlich auch Parallelen zum sogenannten Ethnopluralismus der neuen Rechten aufblicken.
Ja, es gab ja eine große Diskussion, glaube ich, Anfang des Jahres in verschiedenen Medien darüber, wo halt Leute halt das kritisiert haben und gesagt haben, okay, ja, eigentlich war es so das Critical Whiteness-Konzept oder bestimmte Vorstellung von Akteuren, die halt dann das nehmen und dann Leute damit kritisieren, wo sie so eine Nähe sehen, ist halt zu diesem Ethnopluralismus, weil es halt diese Vorstellung dieses Essentialismus hat, so eine Ontologie. Ontologisierungsbewegung, dass jetzt irgendwie bestimmten Leuten bestimmte Eigenschaften wesenhaft zukommen würden. Also, dass jetzt bestimmte Kleidungsstücke fundamental nicht bloß an der Kultur geknüpft ist, nämlich automatisch diese Kultur auch noch an eine Person geknüpft ist, die halt irgendwie daher stammt und das halt voll an Symbolen, wobei so Symbole ja gerade immer die Kraft haben, halt diese Grenzen auch zu übersteigen, ne? Also sich halt auszubreiten und auch andere Bedeutsamkeiten anzunehmen. Ist, wenn man so manchmal so das liest auf Blogs oder so Vorwürfe hört, dann bekommt man das Gefühl, dass genau das vorkommt. Es gibt wieder Kulturen, die feste Eigenschaften haben, die feste Symbole, ganz feste Symbole und Rituale haben, wo es falsch wäre, die anzueignen und die nicht ausbrechen könnten, weil sie dann irgendwann dieses Ausbrechen, wenn andere die annehmen würden, das schon rassistisch sei, kolonialistisch sei. Und da hat man natürlich so eine Kulturvorstellung, so eine starre Kulturvorstellung, dass die Welt in Kulturen aufgeteilt wird und dass Menschen denen ganz klar zugeordnet werden können, was natürlich, so auch nicht haltbar ist, genau. Und das hat natürlich diese Ähnlichkeit mit diesem Ethnopluralismus. Und bloß unter einem antirassistischen Dogma, da ist ja, na, wir sind antirassistisch, deswegen verteidigen wir jetzt ganz bestimmte Entitäten. Aber Entitäten heißt immer, dass ich etwas festschreibe. Und das passiert da ganz stark, wenn ich halt irgendwie den Indianerschmuck festschreibe und sage, den dürfen bloß Indianer tragen. So. Geht bei Rassismus, ist ja auch bei der Rassismustheorie, geht natürlich immer um Machtgefälle. Und in dem Moment, wo eine marginalisierte Gruppe kann anders mit den Dingen, mit den Symbolen umgehen, die von der nicht marginalisierten Gruppe kommen, als halt andersherum. Ja? Also wenn man aus einer Machtposition etwas von einer marginalisierten, einer diskriminierten Gruppe sich aneignet, ist das problematischer als andersherum. Bei anderen kann das ein subversiver Umgang sein.
Die Diskussion um kulturelle Aneignung und Critical Whiteness in queeren Bewegungen wird in diesem Buch Beißreflexe besprochen. Dieses Buch wird am 12. Juni an der Martin-Luther-Universität vorgestellt. Dazu eingeladen hat die Gruppe Gesellschaftskritische Odyssee. Mit dabei ist dann auch die Herausgeberin des Buches Patsy L'Amour-La-Love. Das Ganze wird höchstwahrscheinlich an den Frankischen Stiftungen stattfinden. Wer nicht hingehen kann, besorgt sich einfach das Buch Beißreflexe, Kritik an queerem Aktivismus, autoritären Sehnsüchten und Sprechverboten. Das Buch ist im Querverlag erschienen und kostet 16,90 Euro. Also, wer sich mit queerem Aktivismus und seinen teilweise autoritären Auswüchsen beschäftigen möchte, sollte sich dieses Buch unbedingt besorgen.
Wir möchten unseren Blick auf den Iran werfen, denn am vergangenen Freitag wurde der amtierende Präsident Hassan Rouhani mit einer Mehrheit von 57% in seinem Amt bestätigt. So berichten es zumindest sämtliche deutsche Zeitungen. In allen Zeitungen ist die Rede von einer sehr hohen Wahlbeteiligung bei der Wahl im Iran. Es gibt kaum kritische Stimmen gegenüber der Wahl. Die Wiederwahl Hassan Rouhanis zum iranischen Präsident wurde zum Teil in der Öffentlichkeit als Zeichen des Fortschritts wahrgenommen. Er gilt in der Wahrnehmung vieler deutschen Medien als Reformer. Dieses Bild, welches nach außen hin gezeichnet wird, stimmt mit der Realität jedoch nicht überein. Es gab bisher keine nennenswerten Reformen in der ersten Führungszeit von Rouhani. Selbst wenn er Reformen durchsetzen wollte, so würde ihm das kaum gelingen. Denn die Macht im Iran liegt nicht beim Präsidenten Rouhani, sondern beim obersten Religionsführer des Landes, Ayatollah Khamenei. Wir hören Stefan Griegert, er ist Politikwissenschaftler und Publizist zur letzten Amtszeit des sogenannten Hoffnungsträger Rouhani.
Innenpolitisch hat es keinerlei substanzielle Veränderung gegeben im Vergleich zu der Präsidentschaft von dem Vorgänger von Rouhani, von Mahmoud Ahmadinejad. Ganz im Gegenteil, bereits 2013 war es so mit der Medienberichterstattung, dass Rouhani vor allem in deutschsprachigen Medien als großer Hoffnungsträger angepriesen wurde, sogar als Reformator, als Moderator, als Liberaler. Damals hieß es beispielsweise, das war, glaube ich, die eindeutigste Schlagzeile in der deutschen Tageszeitung, die Taz, Hassan Rouhani sei ein bärtiger Hoffnungsträger mit Herz. In den letzten 4 Jahren hat sich genau gar nichts davon bestätigt und das konnte man natürlich auch wissen. Am besten kann man das daran verdeutlichen, wenn man sich die Hinrichtungszahlen anguckt. In den letzten 4 Jahren, also unter diesem vermeintlichen bärtigen Hoffnungsträger mit Herz, sind im Iran deutlich mehr Menschen hingerichtet worden als zu den Zeiten von dem immer als Hardliner porträtierten Mahmoud Ahmadinejad. Das heißt, diese teilweise Öffnung in Bezug bei den Verhandlungen, bei dem Atomprogramm, also der Versuch mit den Westmächten, den USA, der Europäischen Union in erster Linie, aber auch mit Russland und China, dieses Atomabkommen hinzubekommen, hat in gewisser Weise die Gefahr mitgebracht für das iranische Regime, dass die iranische Bevölkerung das womöglich tatsächlich als eine Art Öffnung und Liberalisierung interpretieren könnte. Und dem hat das Regime durchaus unter dem Präsidenten Rouhani entgegengewirkt dadurch, dass die Repression nochmal deutlich zugenommen hat. Nochmal, das sind auch keine Zahlen von irgendwelchen Leuten, sondern das sind die Statistiken von Human Rights Watch, von den Vereinten Nationen und von Amnesty International. Alle weisen darauf hin, dass es, wie gesagt, eine deutliche Zunahme der Repression und auch der Hinrichtung gegeben hat. Der Iran ist heute das Land, das in absoluten Zahlen am zweitmeisten Menschen auf der ganzen Welt hinrichtet. In Relation zur Bevölkerung ist es sogar das Land, das am meisten Menschen auf der ganzen Welt hinrichtet.
Die angeblich hohe Beteiligung der Iraner an den Wahlen am vergangenen Freitag scheint laut Kritikern des iranischen Regimes eine einzige Lüge des Unterdrückersystems zu sein. 156 Mitglieder des Europäischen Parlaments gaben am 18. Mai eine Erklärung ab, in der sie klar zum Ausdruck brachten, dass die Wahl im Iran nicht frei und fair waren. Die Opposition sei ausgeschlossen, alle Kandidaten müssten sich dem Konzept der obersten Herrschaft des Klerus bekennen, also dem obersten geistigen Führer Ayatollah Khamenei. Ein nicht gewähltes Gremium, der sogenannte Wächterrat, disqualifiziert die meisten Kandidaten im Iran.
Das ist eine extrem hohe Zahl von Kandidaten, die dort ausgeschlossen wird. In der Regel bewerben sich tausende Kandidaten um diese Wahl, um das Präsidentenamt, also reichen ihre Kandidatur ein. Und diese Vorauswahl, die also von diesem entscheidenden Gremium, nämlich dem Wächterrat, wo vor allem der iranische Klerus, die islamischen Geistlichen besonders stark vertreten sind, die entscheiden letzten Endes darüber, wer überhaupt darf und wer nicht antreten darf. Und von diesen tausenden Bewerbern wurde die ganz überwiegende Mehrheit im Vorhinein bereits von dieser Wahlfarce, muss man vor dem Hintergrund eigentlich sagen, ausgeschlossen. Und letzten Endes sind 6 Kandidaten nur zu dieser Wahl angetreten. Die meisten von denen haben dann im Laufe des Wahlkampfs ihre Kandidaturen zurückgezogen. Die beiden entscheidenden Kandidaten, die dann jetzt angetreten sind, war einerseits Hassan Rouhani und andererseits Ibrahim Raisi. Ich denke, das ist zum einen allein schon aus diesen formalen Gründen, also diesen Vorauswahl beziehungsweise dem Verbot für eine sehr große Zahl von Leuten überhaupt teilnehmen zu können als Kandidaten an diesen Wahlen. Wenn man von einer Wahlfarce reden muss, das Entscheidende scheint mir bei dieser Wahl zu sein, dass es um eine Art Inszenierung von Stabilität und von einer partiellen Mitentscheidungsmöglichkeit für die iranische Bevölkerung geht. Für das iranische Regime sind diese Wahlen durchaus wichtig, weil es eine Form von Stabilität garantiert. Deswegen ist das Hauptinteresse von den eigentlich Mächtigen im Iran, und das ist eben nicht der Präsident, sondern das ist der oberste geistliche Führer Ali Khamenei, das sind die Revolutionsgarden, die Revolutionswächter. Diesen Leuten geht es in erster Linie darum, dass es eine sehr hohe Wahlbeteiligung gibt. Und die bekommt man am besten hin, wenn man so eine Art Scheinalternative zumindest inszeniert. Genau das hat stattgefunden. Raisi galt als der große Vertreter der konservativen Hardliner und Rouhani wurde auch im Iran und hat sich selber auch versucht, in gewisser Weise zu inszenieren, nicht unbedingt als Reformer, weil das nochmal eine andere Fraktion ist, aber als sowas wie ein moderater Pragmatiker. Es ist tatsächlich so, dass es innerhalb des iranischen Regimes gewisse Flüge gibt, dass es gewisse, wenn man dieses westliche Worte verwenden kann, Fraktionskämpfe gibt. Nur streiten sich diese unterschiedlichen Flügel, diese unterschiedlichen Fraktionen ja nicht darüber, was nun die Ziele der Islamischen Republik Iran sind. Also worauf letzten Endes die Politik dieses iranischen Regimes wirklich strategisch abzielt, sondern diese unterschiedlichen Flügel und Fraktionen, die streiten darüber, wie man diese Ziele, über die man sich weitestgehend einig ist, wie man die am besten erreicht. Und das scheint mir genau das zu sein, dass das Inhaltliche, worum es dort eigentlich geht, wofür dieses Regime in seiner Gesamtheit, also sowohl in seiner Ausprägung Rouhani als auch in seiner Ausprägung Raisi und alle anderen Vertreter dieses Regimes steht, das kommt in der westlichen Medienberichterstattung kaum noch vor.
Der Iran steht eben nicht unter dem Präsidenten Rouhani, wie in vielen deutschen Medien geschrieben, für Hoffnung, Reform und gute Beziehungen. Das Ziel ist unter Rouhani, ein islamistisches Regime zu vertreten, halt nur eben mit einer gemäßigteren Rhetorik von Rouhani. Das iranische Regime verfolgt eine aggressive, auf Expansion ausgerichtete Politik. Die eigentlichen Ziele des Regimes sind unter anderem die Vernichtung Israels, eine scharfe Repression nach innen gegen die eigene Bevölkerung. Und diese eigene Bevölkerung, gerade die junge iranische Bevölkerung, stimmt mit dem Regime eben nicht überein. Ein großes Problem ist es, dass es keine funktionale Opposition mehr gibt. Die Aufstände 2009 wurden niedergeschlagen und seitdem ziehen sich die Menschen ins Private zurück. Nach außen hin halten sie sich gezwungenermaßen an die Regeln des Regimes. An den Zielen des Regimes hat sich also in den letzten 4 Jahren kaum etwas geändert, wie Stefan Griegert auch schon erwähnte. Das Bild in den Medien in Deutschland kommt der Realität des Regimes nicht sehr nahe.
Es gibt ganz offensichtlich ein anhaltendes Bedürfnis der Verharmlosung des iranischen Regimes. Die gab es, denke ich, auch schon vor der Zeit von Hassan Rouhani. Da war das schwieriger, weil zum Beispiel jemand wie Ahmadinejad eine extrem, man kann sagen, brutale Rhetorik gefahren hat und auch gegenüber dem Ausland sehr undiplomatisch, ganz offen die Ziele der Islamischen Republik ausgeplaudert hat. Insofern kommt Hassan Rouhani diesem Bedürfnis entgegen. Dieses Bedürfnis hat eine ganze Reihe von Gründen. Ein ganz banaler ist natürlich, dass die Bundesrepublik Deutschland einer der wichtigsten Geschäftspartner dieses antisemitischen Holocaust-Leugner-Regimes ist. Das war vor der Zeit von Rouhani so, das war auch noch während der Sanktionen, die aufgrund des iranischen Atom- und Raketenprogramms gegen den Iran verhängt wurde, so. Und das ist natürlich auch heute so. Also die Bundesrepublik Deutschland ist bis zum aktuellen Tag im Westen der mit Abstand wichtigste Handelspartner genau dieses Ayatollah- und Mullah-Regimes und hält dieses Regime damit natürlich auch durchaus mit an der Macht, denn es braucht die Einnahmen genau aus dem Außenhandel. Und dieses erstmal nur ökonomische Interesse, was sich dann aber durchaus auch in ein politisches, denke ich, in Deutschland übersetzt. Dieses erstmal nur ökonomische Interesse führt natürlich mit dazu, dass man das Bedürfnis hat, die Zustände im Iran etwas rosiger erscheinen zu lassen, als sie de facto sind. Und jemand wie Hassan Rouhani, der eben kein bärtiger Hoffnungsträger mit Herz ist, sondern ich tituliere den in der Regel als das freundliche Gesicht des Terrors, weil er eben genau für diese terroristische Politik steht, aber im Gegensatz zu seinem Vorgänger permanent lächelt dazu. Dieser Hassan Rouhani kommt diesem Bedürfnis ganz offensichtlich entgegen. Letzten Endes ist das aber nicht nur eine, ausgesprochen unmoralische Politik, wenn man halt so ein Regime, das die eigene Bevölkerung massakriert und nach wie vor mit der Vernichtung droht und auch unter Hassan Rouhani fanden im Iran Konferenz zur Leugnung des Holocaust statt. Es ist nicht nur unmoralisch, so ein Regime zu unterstützen, sondern letzten Endes ist es auch ausgesprochen kurzsichtig. Denn dieses Regime ist es, das maßgeblich für die Destabilisierung der ganzen Region des Nahen Ostens in den letzten Jahren verantwortlich ist. Gerade mit den Einnahmen aus dem Außenhandel wird nicht nur das Atomprogramm weiter betrieben, das ja auch nach diesem Atomabkommen immer noch existiert. Es wird nicht nur das Raketenprogramm weiter betrieben, das der Iran auch unter Rouhani unter Verletzung von einer Reihe von UN-Sanktionsbeschlüssen auch weiter betrieben hat, sondern vor allem wird die regionale Expansion finanziert. Und letzten Endes ist das nicht wirklich im Interesse der Europäischen Union und anderer westlicher Länder. Nichtsdestotrotz, durch den Handel mit diesem Regime finanziert man genau das, nämlich dass das iranische Regime heute im Irak, in Syrien, im Libanon durch die Hisbollah und auch im Jemen durch die Unterstützung der Houthi-Rebellen nicht nur präsent ist, sondern wirklich ganz unmittelbar Kriege führen kann. Was auch bedeutet, gerade in Syrien, dass das iranische Regime mehr oder weniger an der Grenze zu Israel, also jenem Staat, den dieses Regime seit mittlerweile über 30 Jahren ganz offen mit der Vernichtung droht, dass es direkt an der Grenze von diesem Regime auftauchen kann und dort versuchen kann, zumindest pro-iranische, mit der Hisbollah und Assad verbündete Milizen zu stationieren, die perspektivisch natürlich das Ziel haben, Israel wirklich ins Visier nehmen zu können.
Statt über die Rücknahme der schon heute völlig unzureichenden und durch zahlreiche Ausnahmeregelungen konterkarierten Sanktionen zu reden, müsste es jetzt darum gehen, nicht auf taktische Manöver hereinzufallen. Es muss darum gehen, das iranische Regime an der Fortsetzung seiner Projekte zu hindern, sei es das Nuklearprogramm oder sei es die Unterdrückung der eigenen Bevölkerung. Außerdem muss darüber gesprochen werden, was passiert, wenn weder Sanktionen noch politischer Druck dabei helfen, die religiösen Herrscher zu stürzen, was wahrscheinlich die beste Lösung wäre. Soweit die Antifa-News heute am Donnerstag, den 25. Mai. Neue Antifa-News gibt es dann wieder in der kommenden Woche am Donnerstag. Und ich möchte mich von euch verabschieden und gebe wieder ans tagesaktuelle Programm.